Eine etwas seltsame Geschichte vom Erbarmen. Viele von uns lieben Obst. Und sehr viele lieben ein ganz besonderes Obst, nämlich das in Form eines angeknabberten Apfels, denn so ein Computer von Apple ist etwas Schönes. Manchmal hat dieses besondere Art des Obstes aber auch Dellen, zum Beispiel bei der automatischen Wortkorrektur. Bei einer E-Mail schreiben manche zum Schluss des Briefes die Formel mit herzlichen Grüßen. Dabei kann man sich vertippen. Bei den herzlichen Grüßen erwischt man schon mal das O anstatt des Is. Und dann schlägt die automatische Korrektur erbarmungslos zu und ergänzt. Man hat die Buchstaben herzlos eingegeben und das wird sofort zum herzlosen Gruß. Das bedeutet dann, dass meine Mails an Kollegen wie folgt enden mit herzlosen Grüßen. Mails an meine Frau mit herzlosen Grüßen. Mails bei Anfragen mit herzlosen Grüßen. So nah kann das Herzliche dem Herzlosen kommen. Es ist nur eine Taste dazwischen, weil I und O auf der Tastatur nebeneinander liegen. Das passiert allerdings nicht nur beim Tippen an hochmodernen Geräten. Auch im Alltag haben wir oft genug zu entscheiden, ob wir gegenüber anderen herzlich und barmherzig oder kalt und herzlos reagieren. Das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Jesus war und ist da anders, wobei die Worte, die er gegenüber einer Nichtjüdin gebraucht, wirken auf den ersten Blick sehr herzlos. Nachzulesen ist die Geschichte im Markus-Evangelium. Der Evangelist Markus erzählt, wie Jesus einen seiner sehr seltenen Ausflüge über die Grenze seiner jüdischen Heimat hinaus unternimmt. Und in unserem Bericht ist er nach Tyrus zu den Syrophöniziern gegangen. Die Menschen dort sind nicht jüdischen Glaubens. Und er trifft diese Frau, deren Namen wir nicht kennen, auf ihn. Sie tut einen ganz großen Schritt. Sie nähert sich Jesu, weil sie dringend seine Hilfe braucht. Ein Theologe schrieb, während die Frau dabei ist, sich einen Namen zu machen, ist Jesus auf dem besten Weg, seinen Namen zu verspielen. Er ist erschöpft, überwältigt von den vielen, die etwas von ihm wollten. Er sucht Ruhe, er will sich entspannen. Zu Hause geht das nicht, deshalb macht er einen Ausflug nach Tyrus. Aber hier klappt das auch nicht. Denn da kommt diese Frau. Sie weiß, dass sie eigentlich keine Chance hat. Sie ist eine Frau, dazu eine Syrophönizierin, also keine Jüdin, keine Frau aus dem Volk Gottes. Und dennoch lässt sie sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Sie trägt ihre Bitte vor, auf Knien vor Jesus. Jesus, hilf mir bitte. Meiner kleinen Tochter, die ich über alles liebe, der geht es nicht gut. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen und das bedeutet, dass die Tochter nicht ganz bei sich ist. Sie leidet unsagbar und deshalb bittet die Mutter, Jesus, bitte hilf ihr und mir, heile sie, befreie sie, bitte. Wenn du Jesus kennst, dir aber diese Geschichte unbekannt vorkommt, dann denkst du bestimmt, Jesus wird der Frau sofort helfen. Vielleicht wird er auf ihre Bitte antworten, mit herzlichen Grüßen an eine Tochter, mach dir keine Sorgen, sie ist wieder gesund. Doch das genau tut Jesus nicht. Er weist die Mutter ab. Seine Worte klingen herzlos. Mit dir habe ich nichts zu schaffen, ich bin hier nicht für dich zuständig. Und als wenn das nicht schon reichen würde, macht er es noch schlimmer. Er zieht einen Vergleich mit Hunden. In Israel schlief der Hund nicht bei Frauchen und Männchen im Bett und wurde nicht mit dem Hundefutter der Marke Cäsar gefüttert. Nein, Jesus macht ihr ganz deutlich, zuerst bekommen die Kinder etwas zu essen und man gibt den Hunden nicht das, was den Kindern zusteht. Es wäre nicht in Ordnung. Im Klartext, ich bin für die Menschen des Gottesvolkes Israel da und nicht für dich. Deiner Tochter zu helfen, wäre ungefähr so, als wenn ich das Brot, das für die Kinder bestimmt ist, den Hunden vorwerfe. Dieser Bericht scheint kein gutes Beispiel dafür zu sein, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Da kommt eine Frau, bittet Jesus um Hilfe und er sagt, kommt nicht in Frage. Nun aber kommt die entscheidende Stelle der ganzen Geschichte, und die ist fantastisch. Man müsste sich doch über Jesus aufregen, ihn herzlos nennen. Jesus, was hast du da gerade gesagt? Hast du vergessen, worin eigentlich deine wichtigsten Aufgaben besteht? Du bist doch gekommen, um Menschen zu heilen und sie zu retten, um sich über sie zu erbarmen. Und hier verweigerst du der Frau deine Hilfe? Deine Reaktion irritiert uns. Aber etwas später werden wir begreifen, weshalb wir Jesus hier Unrecht tun. Denn eine Person in dieser Geschichte reagiert weder unaufgeregt noch empört, und das ist ausgerechnet die Mutter. Was sie ist hartnäckig. Diese Frau macht dreierlei. Erstens, sie gibt nicht nach. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie bleibt stur, weil sie ihre Tochter liebt. Es gibt Menschen, die mutig sind, und Menschen, die feige. Dazwischen gibt es auch welche. Und daneben gibt es Eltern. Eltern spielen immer in einer anderen Liga. Wenn dem Kind etwas fehlt oder es in Gefahr ist, gibt es für sie kein Halten. Eltern tun, was Eltern tun müssen. Für sie steht dann alles auf dem Spiel. So ist es bis heute. Du kennst vielleicht die Sorge um ein Kind. Du kennst vielleicht die Schmerzen, wenn einem ein Kind entgleitet, wenn es verloren scheint, in Gefahr ist, in Not entlaufen oder bedroht wird. Eltern würden alles tun, um ihr Kind oder ihre Kinder zu retten. Eltern geben nicht auf, und deshalb gibt diese Mutter auch nicht auf. Zweitens gibt sie Jesus recht. Und das ist sensationell. Sie verzieht nicht das Gesicht, sie ist nicht beleidigt, sie beschimpft Jesus nicht, sondern sie sagt, du hast recht. Es stimmt, was du sagst. Ich habe kein Recht, ich habe keinen Anspruch auf deine Hilfe. Ich stehe hier vor dir, ohne irgendein Recht, es einfordern zu können. Und drittens gibt sie Jesus etwas zurück. Sie reagiert auf sein Beispiel und ergreift die kleine Chance, die sich ihr bietet. Sie geht durch den schmalen Spalt, den Jesus in der Tür offen gehalten hat. Ist es nicht so, hat Jesus gefragt, dass zuerst die Kinder essen und dass man ihr Essen nicht den Hunden vorwirft? Ja, antwortet die Frau, so ist es. Zuerst essen die Kinder. Ja, wir sind wie Hunde, du hast recht. Aber dann bleibt doch noch genug, was vom Tisch fällt. Und das dürfen die Hunde essen. Ist das nicht so? Da ist also genug für alle, Jesus. Oder stimmt das, was ich sage, nicht? Und mit ihren Worten erreicht sie das Herz Jesu. Sie ist zugleich demütig und stark, respektvoll und zugleich beharrlich und unnachgiebig. Das rührt Jesus an. Es überzeugt ihn. Er tut, worum sie ihn gebeten hat, und das Kind wird gesund. Ich denke, dass dies die Pointe dieser Begebenheit ist. Es ist ein Bericht, der uns die Person vor Augen führt, in der wir als Christen fest verankert sind und an die wir glauben, Jesus Christus. Wir können im Blick auf unser Verhältnis zu ihm zwei sehr wichtige Lektionen von dieser großartigen Mutter lernen. Erstens, wir stehen vor Gott niemals mit Ansprüchen. Erbarmen ist unverdient. Es ist kein Recht, das wir haben und uns jederzeit einfordern können. Diese erstaunliche Frau, die nicht jüdischen Glaubens ist, begreift von Angesicht zu Angesicht mit Jesus, wie es zugeht im Reich Gottes. Gibt es Ansprüche? Gibt es irgendetwas Eigenes, das ich vorweisen könnte? Nein. Das alles verschafft mir niemals Zugang zu Gottes Gnade, zu seinen Gaben und zu seiner Hilfe. Wenn ich zu Jesus komme, dann niemals auf der Basis meines Gutseins, sondern immer auf der Basis seiner Güte. Ich bitte nicht um etwas, das mir zusteht, sondern um etwas, das mir nicht zusteht. Ich will nicht, was ich verdient habe, ich will das, was ich nicht verdient habe, so sagte es jemand. Und dennoch sagt Jesus, ich lasse dich nicht. Und dennoch sage ich zu Jesus, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Die erste Lektion zum Thema Barmherzigkeit heißt: Herr, bitte gib mir, was mir nicht zusteht. So fängt es an, so bleibt es bis zum letzten Atemzug. Obwohl Gott uns nicht schuldet, gibt er uns alles. Anders gesagt, ich kann Gott auf zweierlei Art enttäuschen. Ich kann arrogant vor ihm stehen und sagen, gib mir das, was mir zusteht. Das funktioniert aber nicht. Daneben kann ich auch verzagt vor ihm stehen und auf das Gute verzichten, weil ich es nicht wage, um Barmherzigkeit zu bitten oder auf sie zu hoffen, auf sie zu setzen. Eindringlich, nachdrücklich und immer wieder. Und die zweite Lektion, die Frau erkennt, dennoch ist genug für alle da, sogar mehr als genug. Natürlich kommen zuerst die Kinder. Aber es ist genug, über alle Maßen genug für alle, selbst für die Hunde. Und jetzt verstehen wir vielleicht zwei weitere Geschichten besser, die Markus, der Evangelist, vor und nach dieser Heilung aufgeschrieben hat, nämlich die Speisung der 5000 und der 4000. Da werden alle satt und am Ende sammeln die Körbe voll mit Resten, jede Menge Reste. Sie könnten alle noch einmal davon satt werden. Das ist Evangelium. Evangelium, das vom Überfluss und vom Erbarmen und der Güte Gottes erzählt. Herr, das reicht voll und ganz. Gib erst den Kindern. Ich, armer Hund, stelle mich hinten an und weiß dennoch, es reicht. Dein Herz ist so groß. Du bist nicht herzlos, sondern unendlich herzlich. Deine Güte fließt über. Ein Theologe schrieb, Jesus, es kann gar nicht sein, dass ich nicht satt werde. Wir kennen es doch. Jesus, bei dir bleiben immer körbeweise Vergebung und Neuanfang, Segen und Kraft, Liebe und Weisheit, Trost und Hilfe übrig. Wie wunderbar ist dieses Erbarmen. Papst Franziskus hat dies in einem Buchtitel zusammengefasst: Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Das ist das großartige Evangelium für uns. Was aber bedeutet das für uns? Welchen Wert hat Barmherzigkeit für uns? Barmherzigkeit als Wert. Wir neigen dazu, uns mit Jesus zu identifizieren. Jesus ist und war barmherzig, also sollten wir es auch sein. Aber vielleicht zögern auch manche, sich sofort mit Jesus zu identifizieren. Mir selbst würde es vielleicht erst einmal reichen, wenn ich mehr wie diese Mutter wäre, so demütig, so stark, so respektvoll und doch beharrlich. Was hat die Barmherzigkeit Jesu wohl mit dieser Frau gemacht? Vielleicht Folgendes: Mir ist unverdient und ohne Anspruch Erbarmen begegnet. Wie sollte ich das nun anderen gegenüber ja vorenthalten? Wie könnte ich jetzt gegenüber einem anderen herzlos sein, nachdem Jesus zu mir so herzlich war? Ich kann doch nicht übersehen, was andere durchmachen. Wie sollte ich, wenn ich gesehen habe, nicht fühlen, was sie fühlen? Wie könnte ich, wenn ich nachgedacht habe, nicht Mittel und Wege finden, Unterstützer gewinnen und Aktionen planen? Da werden Herz und Kopf und Hände zusammenarbeiten. Und zwar so, dass ich mir danach nicht selbst auf die Schulter klopfe, sondern einfach dankbar bin, dem anderen geholfen zu haben. Martin Luther sagt, der Christenmensch lebt nicht bei sich selbst, er lebt im Glauben in Christus und in der Liebe zum Nächsten. Und deshalb, das gilt natürlich auch für uns als Gemeinden. Wie können wir Barmherzigkeit ausstrahlen? Wie begegnen wir Menschen mit Würde und behandeln sie auch würdig? Wer wartet auf unsere Barmherzigkeit? Sehen wir hin? Fühlen wir mit anderen? Finden wir Mittel und Wege, ihnen zu helfen, zu planen, durchzuführen? Werden wir geduldig durchhalten? Ist uns das überhaupt wichtig? Ich weiß, das ist ambitioniert, denn da sind unsere Herzen und Köpfe und Hände gefragt und da sind unsere Zeit gefragt, unsere Entscheidungen, unsere Hingabe, unsere Finanzen. Das fordert uns heraus. Aber durch Jesus haben wir doch ganz viel Erbarmen erlebt und erleben es immer wieder. Wir fühlen und schmecken es, wir erinnern uns daran und denken darüber nach. Und das muss doch in den Nächsten und auch an den Nächsten weitergegeben werden. Wie könnte sich das zeigen? Das erste wäre zum Beispiel missionarische Gastfreundschaft. Menschen ein Stück Heimat geben, einen gedeckten Tisch, Aufmerksamkeit, Interesse an ihrem Ergehen, Rücksicht auf ihre Fremdheit mit allen Frommen in der Gemeinde. Wir begleiten sie geduldig, wir sehen sie nicht als Missionssubjekt. Missionarische Gastfreundschaft wäre ein sichtbares Werk der Barmherzigkeit. Oder denen, die übersehen werden, dienen, einsame Menschen wahrnehmen, besuchen, einladen, selbst die, die uns nicht so sympathisch sind, traurigen nachgehen, verwundete Seelen trösten, irrenden helfen und den Weg wiederfinden. Und ein drittes, was ich nennen möchte und wo wir sehr viel Luft nach oben haben, Kinder stark machen. Angebote für Kinder in einer Gemeinde, das ist Barmherzigkeit, ehrenvolle und begehrte Dienste für sie, darüber nachzudenken, welchen Schutz Kinder heute in unserer Gesellschaft brauchen, darüber nachzudenken und es umzusetzen, wie Kinder an ihren verschiedenen Lebensorten und in den Familien stark und gesund werden, ihre Begabungen entdecken und damit etwas Gutes anfangen. Und jetzt könnte man weitermachen, vom Erbarmen mit der Schöpfung und dem Klima, vom Tragen schwieriger Zeitgenossen, vom Begleiten der Kranken oder derer, die im Sterben liegen. Hier muss jeder seinen Schwerpunkt finden, auch in der Gemeinde. Jesus wird dir und uns das aufs Herz legen. Ich möchte euch einladen, bei Jesus in die Schule zu gehen, Gottes erstaunliches Erbarmen zu erfahren, tief in euch zu wissen, es ist mehr als genug für alle da. Denn wenn wir in Jesus Christus verwurzelt sind, dann können wir sagen, es ist mehr als genug. Mein Leben in Jesus, meine Liebe zu ihm und mein Glaube an ihn soll auf andere abfärben. So zeigen und leben wir als Gemeinde anderen gegenüber unsere Barmherzigkeit. Die Liebe Jesu wird für andere greifbar.